Dear young people, this is the last morning service.
Liebe junge Leute, dies ist nun der letzte Morgengottesdienst. Wir haben schon gebetet und wir werden jetzt gleich Gottes Wort aufschlagen. Das Thema dieser Jugendfreizeit war ja bekanntlich: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Folgendes kam zu mir, als ich mich auf diese Gottesdienste vorbereitete. Der gute Kampf des Glaubens kann in einer Weise auf uns zukommen, wie wir uns das nie vorher vorgestellt haben. Auf sehr verschiedene Arten und Weisen können wir in diesen Kampf verwickelt werden, wie wir das nie geträumt haben. So wie wir weiterleben, morgen und in der Zukunft, möchten wir doch alle unsere Augen öffnen für das, was auf uns zukommen könnte nach diesen Gottesdiensten. Und dass wir nicht in des Teufels Falle gefangen werden. Wir haben etwas sehr, sehr Ungewöhnliches erlebt. Eine Epidemie, die ganze Welt erfasst hat. Die Ursache war ein Virus, der ganz, ganz leicht verbreitet werden konnte. Bis jetzt, medizinisch gesprochen, von allen Viren, die wir bis jetzt kannten, war das der schlimmste. Noch keiner wurde so leicht verbreitet wie dieser, war so ansteckend wie noch keiner zuvor. Einige sagen, 1912 gab es eine Grippeepidemie, die die ganze Welt ins Schütteln gebracht hat. Das war die spanische Grippe. Aber außer der spanischen Grippe hat es bis jetzt in der Welt noch nie so etwas gegeben wie der Coronavirus, diese Pandemie. Das bedeutet aber nicht, dass Gott zuvor in der Geschichte die Welt nicht in eine außergewöhnliche Lage versetzt hat und dass die ganze Welt unter Druck war. Wir haben einiges davon gehört in den vergangenen Tagen. Ein Beispiel war Noah. Als Gott die ganze Welt und alles, was darauf lebte, zerstörte, außer Noah und seiner Familie. Aber ich möchte heute Morgen einige ähnliche Situationen betrachten zusammen mit euch, die in der Bibel stehen. Und ich möchte verschiedene Beispiele bringen von Kindern Gottes, wie sie den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben unter solch schwierigen Umständen. Denn es ist eine ungewöhnliche Situation, in der wir alle stecken. Und vielleicht musst du einen Kampf kämpfen, der gar nicht klar als Kampf erscheint. Das ist so versteckt, so im Verborgenen findet dieser Kampf statt. Und das ist das Gefährliche. Du erkennst die Gefahr nicht. Es ist getarnt. Erstaune dich nicht, sei nicht erstaunt, wenn noch solches in deinem Leben geschehen wird. Gott ist so. Wenn du ihn aus dem Osten erwartest, dann kannst du sicher sein, dass er vom Westen kommen wird. Und wenn du meinst, er kommt vom Norden, dann rechne damit, dass er vom Süden zu dir kommt. Und wir müssen herausfinden, wo der Kampfplatz ist und wie wir kämpfen müssen unter den Umständen, dass wir uns ausrüsten, bereit sind und dass wir siegreich sind, so wie David und Timotheus, dass wir überwinden und siegreich sein können. Freunde, denkt daran, vergesst es nie, was immer in dieser Welt geschieht und geschehen wird. Gott hält alles in der Hand, er kontrolliert alles. Selbst wenn es so aussieht, wie wenn alles außer Rand und Band gerät, Gott ist in Kontrolle, Gott hält alles in seiner Hand. Menschen können planen, Strategien ausdenken, wie sie die Welt überwinden können. Sie können einen Plan bis ins feinste Detail ausarbeiten, wie sie die Welt überwinden und besiegen können. Aber Gott kann es zulassen, dass ein kleines Bakterium, ein kleiner Virus, so klein, dass wir ihn nicht mal von bloßem Auge sehen können, dass der entwischt, dass der aus dem Labor rauskommt. Und dieser kleine Virus wird dann alle Pläne über den Haufen schmeißen. Alle menschlichen Vorsehungen und Pläne. Es ist, wie wenn Gott nur seinen kleinen Finger bewegt und alles steht auf dem Kopf. Nichts funktioniert mehr, was die Menschen geplant haben. Wenn auch das der Fall sein kann, dass Könige und Leiter dieser Welt ein Unglück planen, ein Unglück und es gibt, das war schon immer der Fall, dass Könige Unruhe und Unglück geplant haben, um daraus siegreich hervorzugehen. Und Gott, das kann sein, dass Gott das erlaubt und zulässt, aber er ist Sieger. Wir lesen zusammen aus Psalm 2, den ersten Vers. Warum toben die Nationen und ersinnen die Völker nichtige Pläne? Psalm 2, Vers 1. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Und die Herrscher halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Nun hört genau hin. Vers 4. Aber der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Einst wird er in seinem Zorn mit ihnen sprechen und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich habe meinen König auf meinem heiligen Berg Zion eingesetzt. Verkünden will ich den Beschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, so will ich dir die Nationen zu deinem Erbe geben und die Enden der Erde zum Eigentum. Wir lesen mal soweit. Freunde, Gott hat oft Situationen geschaffen und die kamen wie Katastrophen rüber zu den Menschen, sahen aus, wie wenn es eine Katastrophe ist. Und wenn Gott dich in eine solche Situation wirft, dann neigst du dazu, dass du Panik bekommst. Und du verlierst darin die Hoffnung und du willst aufgeben, wirst unruhig. Und am Ende hörst du auf, Gott zu dienen. Und du sagst, oh, alles ist durcheinander. Da ist keine Ordnung mehr. Gott hat nicht mehr die Kontrolle. Aber über die Jahre hinweg haben wir immer wieder erlebt, dass Gott genau in solchen Krisenzeiten seinen Willen offenbart und in Erfüllung bringt. Genau das geschah während der Zeit der Geburt Jesu, als Kaiser Augustus, der große und mächtige Herrscher des Römischen Reiches, ein Befehl ausgab für die ganze Welt, mit anderen Worten für das ganze Römische Reich. Und damals hat das Römische Reich viele Nationen erobert und sie waren unter ihrer Herrschaft. Und der Befehl des Kaisers war, dass alle zu ihrem Geburtsort gehen mussten und sich dort registrieren lassen. Er wollte eine Volkszählung durchführen. Und da war dieser kleine, unbekannte Schreiner, Zimmermann, mit seiner Frau. Nun, wer waren sie? Wer kannte sie? Die waren kleiner als der kleinste Punkt auf dieser Welt. Die hatten überhaupt keinen politischen Einfluss. Und dieser Auftrag, dieses Gebot des Kaisers hätte für sie persönlich nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können, denn seine Frau war schwanger und sie stand kurz vor der Geburt. Nun, du kannst irgendeinen Arzt fragen. Das erste Kind ist immer die schwierigste Geburt, die eine Frau haben kann, weil man weiß nicht, wird das Kind gesund und normal auf die Welt kommen. Du weißt nicht, ist alles in Ordnung bei der Mutter oder wird da irgendwas verkehrt sein in ihrem Körperbau, was die Geburt schwierig machen lässt oder sogar verhindern wird. Und das erste Kind muss normalerweise in einem Spital geboren werden, nicht zu Hause. Nachher ja, kann man Hausgeburten wagen, aber nicht beim ersten Kind. Und dann musste er sie auf einem Esel transportieren. Stellt euch mal vor, ein Ritt auf einem Esel, dieses Auf und Ab, diese Schläge machen alles noch schlimmer. Das kann das Kind, kann dem Kind Schaden bringen. Und die Frau kann innerlich zerreißen, die Gebärmutter kann leiden. Und es kann zu inneren Blutungen führen. Es ist eigentlich ein Rezept dafür, dass alles verkehrt läuft. Und hier war dieser mächtige römische Herrscher. Und Judäa war eine kleine Provinz. So unscheinbar. Nichts Besonderes. Und da ritten sie mit dem Esel. Wer waren sie denn, um gegen das römische Reich zu kämpfen, ihm entgegenzutreten? Sie hatten nichts zu sagen. Na, würdet ihr sagen, dass so ein Mann, der mit seiner Frau, die kurz vor der Geburt steht, von ihrem ersten Kind, dass der ein Soldat ist, der den guten Kampf des Glaubens kämpft? Er hat kein Schwert bei sich, kein Schild, er hat auch keinen sichtbaren Feind, gegen den er kämpfen muss. Aber lasst mich euch sagen, Josef und Maria haben den guten Kampf des Glaubens gekämpft. In diesem Augenblick, in dieser Zeit. Unter dieser in dieser unmöglichen Situation, um die Reise nach Bethlehem zu unternehmen. Und dort war keine Unterkunft mehr. Sie fanden kein Hotelzimmer, keine Pension hatte mehr ein Zimmer für sie. Die mussten in einen Kuhstall für die Geburt. Wisst ihr, wie gefährlich das ist? Früher. Haben viele schwarze Nationen die Tradition, dass Frauen ihre Kinder im Kuhstall auf die Welt brachten. Und ich habe danach diese Kinder medizinisch behandelt, weil sie krank waren nach der Geburt. Denn im Kuhdreck leben die schrecklichsten Bakterien und Krankheiten stecken dort drin. Und das Kind wird davon infiziert. Und dann bekommt es Tetanus. Und dann bringen sie das Kind zum Arzt und das Kind ist schon erstarrt und im Delirium. Es kann seinen Mund nicht mehr öffnen, kann nicht mehr trinken. Die ganzen Gesichtsmuskeln sind erstarrt in einem Spasmus. Denn die Rückenmuskeln sind so stark, die ziehen den ganzen Körper zusammen. Dann macht das Kind wie eine Brücke. Und ich sah Kinder sterben wie Fliegen, die im Kuhstall auf die Welt gekommen sind. Und man probiert alle medizinischen Mittel aus am Kind, um dem Kind zu helfen, dass es überlebt. Aber nichts hilft, sie sterben. Und einige tun sogar den Kuhmist beim Bauchnabel dem Kind einreiben. also ein Ort, wo Kühe wohnen und Unterkunft haben, ist der schlimmste Ort für eine Geburt eines Menschen. Und dennoch haben sie, dieses junge Paar, den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Denn das war Gottes Weg. Und er wollte die Prophezeiung der Propheten, die schon hunderte Jahre vorher bekannt gegeben worden waren, in Erfüllung ging, dass der Messias in Bethlehem auf die Welt kommen würde. Und du denkst vielleicht, Gott hat es nicht mehr in der Hand. Er hat die Kontrolle über alles verloren. Gott hatte gehört, was Kaiser Augustus gesagt hatte. Und er lachte über ihn im Himmel und sagte, was probierst du zu tun gegen mich und meine Gesalbten? Niemand wird meinen Gesalbten anrühren und ihm was antun, bis dass er seinen Lauf hier auf Erden vollendet hat, bis er am Kreuz gehangen hat, gelitten hat, geblutet hat, bis er seinen letzten Blutstropfen gegeben hat und gestorben ist für alle Sünder dieser Welt. Gott hat jeden Menschen, der in dieser Welt geboren worden ist, in einen Test gestellt. In ein Schachspiel. Die ihr Schach spielt, wisst, dass der letzte Zug ist, wo man den König in der Ecke hat. Das nennt man Checkmate. Jetzt ist das Spiel vorbei und es ist ausgespielt. Gott hat so geführt, hat uns alle, jeden Menschen dieser Erde, in eine Position gestellt, dass er nie eine Entschuldigung haben wird, wenn er in die Hölle kommt. Ob du ein Sünder warst, ein Zöllner, ob du ein Alkoholiker warst, Gott hat uns Matthäus als Vorbild gegeben. Matthäus, als Jesus ihn rufte, hat er sein altes Leben hinter sich gelassen, seine Tische, wo er das Geld eingesammelt hat, hat er hinter sich gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Jesus hat ihn aus seinen Sünden, aus seinem alten Leben befreit. Du hast keine Entschuldigung, wenn du deine Sünde nicht zu Christus bringst. Wenn du sagst, nein, ich bin ein Pharisäer und hört nur, wie Jesus mit den Pharisäern gesprochen hat. Er nannte sie ihr Schlangenbrut. Er nannte sie die bei den schlimmsten Namen. Und du kannst kommen und sagen, Herr, ich bin ein Pharisäer, für mich gibt's keine Hoffnung. Und dann wird der Herr zu dir sagen, hier ist Jairus, ein Pharisäer, der kam zu mir nachts und ich habe ihn von seinen Sünden gerettet. Dort ist Paulus, ein Pharisäer, ein Top-Pharisäer. Und Gott konnte ihn durch sein Blut von seinen Sünden reinwaschen. Du kannst sagen, oh Herr, ich bin eine Prostituierte. Und Gott wird dir sagen, guck, da war Maria, Herr, ich habe Dämonen, ich bin besessen. Und der Herr wird dir antworten, da ist die Frau, die 7 oder mehr Dämonen in sich hatte, Maria Magdalena. Komm zu mir, ich kann dich reinwaschen von allen deinen Sünden, dir alles vergeben. Erlaub doch dem Teufel nicht, dir was vorzumachen, dass du Entschuldigungen hast, Ausreden, warum du heute nicht Befreiung und Erlösung erleben kannst und Vergebung. Der Herr, der Gesalbte, hat für jeden Menschen hier auf Erden den Weg zubereitet, dass er erlöst werden kann, wenn er will, wenn er Erlösung will. Ihr, die ihr zuhört, es macht mir nichts aus, womit ihr bis jetzt beschäftigt war. Da war der Gangster, der Kriminelle, der am Kreuz hing neben Jesus. Und dann sagte er zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du ins Paradies kommst. Und der Herr hat keine Zeit vergeudet. Er sagte zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich wasche dich rein mit meinem Blut. Heute, jetzt. Ich reinige dich von allen deinen stinkenden Sünden. Heute, in diesem Augenblick. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Junger Mensch, junge Person, wie viele Gottesdienste willst du noch hören, bis dass du mit deinen Sünden zu Jesus kommst, dass er dich davon reinigen kann? Oh, was werden die Leute über mich denken und sagen? Sie werden sagen, siehst du, wie du dein Leben verdorben, verspielt hast, du hast alles kaputt gemacht. Ich kann nicht mehr zurückkommen nach Sisabantu. Sie werden zu mir sagen, schau doch nur mal, dein Leben ist ein Schutthaufen, ist Schrott. Du, deine Seele ist auf dem Spiel. Du spielst mit Leben und Tod. Deine Seele kann gerettet werden, kann gereinigt werden. Du stehst in Gefahr. Komm, komm zurück, dass du gereinigt und neu gemacht werden kannst. Gott hat den Befehl von Kaiser Augustus, dass er eine Volkszählung durchgeführt hat, gebraucht in seinem Plan, hat alles für seinen Plan gebraucht. Er wollte, dass sein Messias nach Bethlehem kommen musste, weil das hunderte Jahre zuvor von den Propheten so vorausgesagt worden war. Das war die Prophezeiung. Aber erkennst du, dass Maria und Josef in dieser Situation den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben? Sie hielten sich fest an den Verheißungen, die Gott ihnen über das ungeborene Kind gegeben hatte. Sie haben sich daran festgehalten, sie ließen nicht los. Sie haben nicht gegen die Römer gekämpft, sondern sie kämpften den guten Kampf des Glaubens. Nun sag mir, junger Mensch, hat der Teufel nicht vielleicht dich verändert, deine Denkweise verändert, umgeschaltet? Und jetzt ist dein Blick auf die Römer gerichtet, gegen die du kämpfen willst. Vielleicht hast du sogar die Römer. Die Römer haben Judäa erobert mit Gewalt. Aber Josef ist da nicht in den Krieg gezogen mit seiner Waffe, seinem Schwert, um mitzukämpfen. Nein, er wäre total daneben gewesen. Das war nicht Gottes Kampf. Damit war Gott nicht beschäftigt. Das zweite Beispiel, und ich muss mich jetzt beeilen, um durchzukommen. Ich werde nur Punkte aufzählen. Daniel. Daniel, scheinbar haben sie den Krieg verloren. Er wurde gefangen genommen. Er war in Babylon in Gefangenschaft. Seine Nation war überwunden, besiegt. Er stammte aus dem königlichen Geschlecht. Er war ein nobler junger Mann. Aber Daniel kämpfte nicht gegen die Babylonier. Und natürlich hat er gekämpft, als noch Krieg war gegen das Volk. Aber dann haben ja die Israeliten den Krieg gegen die Babylonier verloren. Daniel kämpfte den guten Kampf des Glaubens. Wie? Denn in dieser Krisenzeit hatte der Teufel seinen Plan. Aber Gott hatte auch seinen Plan. Denk daran, wenn du in eine Krisensituation kommst, wenn du mit der Corona-Krise in Berührung kommst, dann denk daran, dass der Teufel diese Krise zu seinen Gunsten gebrauchen will. Aber Gott will dadurch sein Ziel erreichen. Hier war Daniel in Gefangenschaft in Babylon. Und wie hat er seinen Kampf gekämpft? Als sie ihm Nahrung brachten, eine Mahlzeit, die er essen sollte. Essen, das den Götzen geweiht war. Und dann sagte Daniel, nein. Das werde ich nicht essen, nur über meine Leiche. Sag mir, Freund, hast du nicht vielleicht von Sachen gegessen, die Götzen geweiht worden sind? Geopfert nicht nur dem lebendigen Gott geweiht, sondern Götzen geopfert? Der einzige lebendige Gott erwartet nicht mehr von uns Opfer wie zur Zeit des Alten Testaments. Dass wir brauchen keine Tiere mehr schlachten. Nein, das Opfer, das der lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist suchen, ist dein Leben. Du musst dein Leben für ihn opfern, hingeben. Daniel weigerte sich, von dem Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war. Ja, aber du musst doch Fleisch essen, um gesund zu bleiben und an Kräften zuzunehmen. Nein, Daniel kämpfte den guten Kampf des Glaubens. Er sagte, Gott wird mir die nötige Kraft geben, wenn ich auch nur Gemüse esse. Also, erkennt ihr, was Daniels Kampf war? Nicht zu sündigen. Er war ein Gefangener. Und Gott sagte zu Daniel: Daniel, bleib rein, bleib sauber und gerecht, wage es nicht zu sündigen, sündige nicht. Freunde, es macht mir nichts aus, wie viel in deinem Leben schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie oft du in deinem Stolz verletzt worden bist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Daniel in seinem Stolz verletzt wurde, als die Babylonier die Israeliten überwunden haben. Aber wo immer du drin steckst, was immer du tust, fliehe vor der Sünde. Sündige nicht. Gib Sünde keinen Raum in deinem Leben. Und lass es nicht zu, dass Leute deinen Blick auf Rassenunterschiede lenken. Du weißt, was Gottes Fluch herabbringt aus dem Himmel auf dein Leben. Es ist nicht, was andere an dir verkehrt machen, was diese Rasse dir angetan hat, Es ist deine eigene Sünde, dein Zorn. Wie viel Zorn hast du nicht schon in deinem Leben zugelassen? Schaut nur mal die Auswirkungen, die der Coronavirus verursacht hat. Einige Leute drehen durch, werden verrückt. Und jetzt fangen sie an, die verrücktesten Geschichten zu glauben, Gerüchte, die rumgehen. Und sie werden ganz aufgedreht und böse und ärgerlich. Etwas kocht in ihnen. Und sie fühlen, wir müssen jemanden finden, den wir strafen können für das Unglück, das über uns gekommen ist. Wir müssen uns rächen. Und je mehr der Zorn in deiner Seele wächst und zunimmt, desto größer wird der Zorn Gottes sein, der über dein Leben herabkommen wird, auf dein Leben herabkommen wird. Es sind unsere eigenen Sünden, die uns krank machen. Unseren schlechten Lebenswandel, wenn wir unmoralisch leben. Es ist nicht unschuldiges Vergnügen, wenn junge Leute zusammen schlafen. Wenn du mit einer Frau schläfst, mit der du nicht verheiratet bist, dann kommt Gottes Zorn, sein Fluch auf dich. Du kannst sagen und machen, was du willst. Dieser Fluch wird nicht von dir genommen werden. Es sei denn, du kommst zu Jesus, bittest um Vergebung und dass sein heiliges Blut dich davon reinigen kann. Deine Fleischeslust, dieses böse Feuer, das in dir brennt, dieses Feuer, das durch die Pornografie, die du anschaust, immer mehr zu brennen beginnt. Es ist wie Sauerstoff, das dem Feuer zugeführt wird. Deine Eifersucht und deine Begierden. Wir sprechen sehr selten darüber, dass du etwas begehrst, was dir nicht gehört. Und die Bibel lehrt uns, dass wir nicht das von unserem Nachbarn oder Brüder begehren sollen. Wir sollen nicht seine Frau begehren oder ihren Mann oder seinen Esel haben wollen oder irgendetwas, was deinem Nachbarn gehört. Wenn du da sitzt und es begehrst, du willst es haben, du hast eine Begierde dafür, dann rufst du Gottes Fluch und Zorn auf dich herab. Und wir leben in einer Zeit, wo Leute dazu ermutigt werden durch Politiker, das zu begehren, was andere haben und sie selber nicht besitzen. Das wird angeschürt, das wird geschürt, angekurbelt. Du bist kein Daniel. Du versagst im guten Kampf des Glaubens. Du denkst, wie die Welt denkt. Du denkst, wie Politiker denken und handeln. Du denkst nicht, wie Gott denkt und fühlt und lebt. Dein Verstand ist verdreht. Und je mehr du hast, desto unglücklicher wirst du leiden. Und je mehr wir nach Reichtum und Erfolg streben, desto ärmer wird unsere Nation werden. Mein letztes Beispiel, Ruth. Es gibt ein Buch im Alten Testament, das heißt Ruth. Und wir lesen im ersten Kapitel, Vers 22. Sie hat den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Es war um die Zeit, da die Gerstenernte begann, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabitin aus Moab, nach Bethlehem zurückkam. Das ist Ruth, Kapitel 1, der letzte Vers, Vers 22. Freunde, Gottes Berufung über deinem Leben. Nun vergiss, was ich in der Vergangenheit gesagt habe. Ich spreche jetzt über etwas Neues. Gottes Berufung in deinem Leben kommt auf eine Art und Weise, wo du nicht erkennst, dass es Gottes Berufung ist in deinem Leben. Eine Hungersnot kam über dieses Gebiet. Und Naomi und zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen zogen um ins Nachbarland nach Moab. Und die beiden Söhne heirateten moabitische Frauen. Eine hieß Ruth, die andere Orpa. Und dann starb Ruths Mann. Und dann starben sogar ihre zwei Söhne. Und jetzt war sie allein in einem fremden Land mit ihren zwei Schwiegertöchtern. Nun schaut genau hin, was hier mit Ruth geschieht. Sie heiratete später einen Mann aus Israel. Oh, Naomi heiratete einen Israeliten. Nun verlor sie ihren Mann, war eine Witwe. Und, Ruth heiratete einen israelitischen Mann in ihrem Land. Das Natürlichste wäre gewesen, jetzt einen Moabiter zu heiraten. Aber was war Ruths Reaktion? Ruth hat nicht das in Betracht gezogen, dass ihre Schwiegermutter Naomi von einer anderen Nation war. Was für sie das Wichtigste war, war, dass Naomi mit Gott wandelte, ihre Schwiegermutter. Junge Leute, haltet euch fest an den und haltet euch zu den älteren Leuten, die mit Gott wandeln. Vielleicht erscheinst du wie ein Nichts, aber halte dich fest an den alten Leuten, die Gott dienen. Und so ging Ruth zusammen mit Naomi zurück nach Israel. Wisst ihr, wie die Israeliten die Moabiter verachtet haben? Die Moabiter waren nämlich die Nachkommen von Lot. Lot war der Neffe Abrahams. Und wir wissen alle, was für eine Rolle Abraham spielt im Leben der Israeliten, in ihrer Geschichte als Nation. Er ist der Vater der Gläubigen. Und Lot blieb nicht bei seinem Vater Abraham. Er hängte sich nicht an den Mann Gottes. Er umarmte nicht ihn. Nein, er trennte sich von ihm und lebte im Land von Sodom und Gomorra. Und am Ende, als Gott Sodom und Gomorra zerstörte, sind Lot und seine zwei Töchter aus Sodom und Gomorra geflohen. Und sie lebten schließlich in den Bergen. Und dann fingen die zwei Töchter an, ihre eigenen Pläne zu schmieden. Wie werden wir je einen Ehemann finden, wenn wir hier in den Bergen in einer Höhle leben? Seht ihr, wie man leicht den guten Kampf des Glaubens verlieren kann, Richtung verlieren kann, wenn man anfängt, seinen eigenen Verstand, seine eigene Vorstellung zu gebrauchen und ihnen zu folgen? So, was haben sie gemacht? Sie haben ihren Vater betrunken gemacht und mit ihm geschlafen. Und jede der Töchter wurde schwanger und bekamen ein Kind. Und das eine Kind hieß Moab. Und der andere Sohn hieß Ammon. Und Moab wurde der Erzvater des moabitischen Volks. Und Ammon der Erzvater der Ammoniter. Und Israel verachtete sie, verachtete diese beiden Völker, weil, wie diese zwei Völker entstanden sind, war eine Schande. Was die zwei Töchter mit ihrem Vater getan haben, war eine furchtbare Schande. Also, könnt ihr euch vorstellen, was Ruth durchgemacht haben muss, als sie als Moabiterin in Israel einzog? Und könnt ihr euch vorstellen, was die Israeliten sie nannten? Wie sie spotteten, ah, du Moabiterin, ah, du, dein Großvater, gell, war Lot, hä? Hey. Ihr habt eine furchtbare Vergangenheit. Weil es gibt Leute in einem Land, die so mit dir sprechen können und werden. Damit musst du rechnen. Und sie hatten nichts zu essen, Naomi und Ruth. Sie wurde gedemütigt. Sie musste auf den Feldern die Überreste einsammeln, musste hinter den Leuten hergehen, die ernteten, und das sammeln, was liegen blieb. Sie war nichts. Sie war nichts in den Augen der Leute. Aber Ruth kämpfte den guten Kampf des Glaubens. Sie blieb Naomi treu. Sie hängte sich an Naomi. Das war kein Krieg, ein normaler Krieg. Es war eine demütigende Situation. Aber sie wurde nicht nur selbst dadurch gerettet. Nun hört genau zu. Ohne dass sie es wahrnahm, kam eine Berufung auf ihr Leben, ein göttlichen Ruf. In dieser erniedrigenden, demütigenden Situation, nichts zu essen, in einem fremden Land, wo sie verachtet wurde, sagte Gott: Ich habe dich dafür gesalbt, dass du eine Ahnin sein wirst für meinen Gesalbten, Jesus Christus. Nun bleibe Gott treu. Du kannst dir nicht vorstellen, was Gott tun kann. Du wirst es in den besten Träumen, den wildesten Träumen nicht erkennen, was Gott tun kann mit dir, wenn du ihm treu bist. Schließlich heiratete Ruth Boas. Und wisst ihr, wie ihr Sohn hieß? Ihr Sohn hieß Obed. Und sein Nachkomme, sein Sohn hieß Jesse. Und wer war Jesses Sohn? David, der Vorfahre unseres Herrn und Heilands und Meisters Jesus Christus. Du hast keine Ahnung, wenn du Gott treu bleibst, was für eine Salbung auf deinem Leben liegt, was für eine Berufung von Gott. Selbst wenn du in einer Krise steckst, wo du meinst, alles verloren zu haben, nun halte Glauben, halte fest am Glauben in Gott und erlaube in deinem Leben, deinem Herzen keine Sünde, gib dem Teufel keinen Raum. Wisst ihr, was für Ruth das Logischste gewesen wäre zu tun? Ihr Mann starb, ihre Schwiegermutter sagte, sie geht zurück nach Israel. Sie hatte keinen Mann, der sich um sie gekümmert hätte. Damals gab es kein soziales Hilfswerk. Nein, wenn dein Mann starb, dann musstest du irgendwie dich selber durchschlagen im Leben. Musst selber sehen, wo du was zum Essen bekommst. Wisst ihr, was viele Frauen dann getan haben? Sie wurden Prostituierte. Nicht, weil sie Fleischeslust hatten, sondern weil sie sich am Leben erhalten wollten. Sie hatten kein Geld, um Nahrungsmittel zu kaufen. Das ist der Kampf, in dem wir stehen, den wir kämpfen müssen. Ein Kampf, wo wir an Gott festhalten, wo wir Glauben halten und wo wir zusammen mit den Kindern Gottes stehen. und wir haben so gut, wir sind so bevorrechtigt, dass wir an diesem Ort, Kwasisabantu, Kinder Gottes haben, die Gott treu geblieben sind in all diesen Jahren, mit denen wir zusammenstehen können, mit denen wir eins sein können, an die wir uns halten können, zu denen wir uns halten können. Gottes Salbung lag auf Ruths Leben. Sie hat alles verloren. Sie hat ihr Volk verloren, die Welt. Sie hat alle ihre weltlichen Freunde verloren. Hast du Angst davor, deine weltlichen Freunde zu verlieren? Sie hat auch ihre Kultur verloren, die Kultur ihres Volkes. Sie hat ihre Muttersprache, die weltliche Sprache in Moab, verloren. Sprichst du immer noch die Sprache der Welt? Diese schmutzige Sprache der Welt? Sie hat ihren ganzen Besitz verloren. Das Haus, in dem sie mit ihrem Mann gelebt hatte. Und sie ging nach Israel und wusste nicht, wie es dort weitergehen wird, wo sie wohnen wird, wer sich um sie kümmern wird. Und Gott hat für sie einen Mann ausgesucht. Du, junge Person, du möchtest deinen eigenen Mann aussuchen. Und du hast alles genau geplant, in welche Familie du hineinheiraten möchtest. Das muss eine noble Familie sein mit gutem Status und die auch politisch alles so sehen, wie du es siehst. Und ich will den Mann heiraten, der den rechten Status hat in dieser Welt, der was isst und auch seine Familie steht gut da und er hat einen guten Job. Und du hast keine Ahnung, wo Gott in dieser Sache ist. Gott hat Ruth einen Ehemann gegeben. Nicht ihr eigenen Gedanken, Vorstellungen, es war nicht ihre Wahl. Du, Kind Gottes, dass du in die weltlichen Gebräuche gefallen bist. Du willst es so machen, wie die Welt es macht, wo du deine eigenen Vorstellungen gebrauchst, nach deiner Vorstellung handelst. Du hast Gott verloren. Hörst du? Verstehst du, was ich sage? Du hast Gott verloren. Du bist auf deinem eigenen Weg. Du bist auf deiner eigenen Wellenlänge. Du weißt nicht, wo du herkommst. Du weißt nicht, wo du hingehst. So kannst du Gott treu bleiben im Kampf des Glaubens, auf dem Weg mit Gott, wenn du Ruths Beispiel anschaust. Du suchst dir eine Arbeitsstelle, die du willst. Du gehst nicht auf deine Knie und betest und sagst, Herr, was möchtest du, was ich tun soll? Herr, ich will nicht mein eigenes tun. Ich möchte das tun, was dir wohlgefällig ist. Herr, hilf mir. Nein. Oh, diese fremde Sprache, die Christen reden, das verstehe ich nicht. Aber hör jetzt, was ich dir heute zu sagen habe. Selbst wenn du rückfällig geworden bist und in Sünde gefallen bist, was ich am Anfang schon gesagt habe, Gott hat sogar für dich einen Weg bereitet, dass du gerettet werden kannst. Und er hat für dich Davids Vorbild gegeben, ein Mann, der in Sünde gefallen ist. Und trotzdem konnte er wieder aufstehen davon, hat Buße getan, sich um 180 Grad gedreht und hat nach seinem Sündenbekenntnis Vergebung für seine Sünden empfangen und konnte Gott wieder dienen. Sag nicht, Gott hat für mich die Tür verschlossen. Ich bin zu weit weg von Gott, bin zu tief gefallen. Nie, sag das nie. Tausendmal will ich wiederholen, nie, sag das nicht. Die Tür ist noch offen für dich, ist immer noch offen für dich. In einem Lied heißt es, wohin er mich führt, da will ich ihm folgen. Ich hätte gern noch mehr über Paulus und andere gesagt, aber die Zeit ist vorbei. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein kostbares, kostbares Wort. Sei uns gnädig und barmherzig, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen können. Amen.